Deutschlandfunk. Das Feature.
Wird, glaube ich, nicht so gut. Ich kann kein Ukrainisch. So, jetzt gehen wir mal auf YouTube und schauen mal, ob er mir das zeigt. Povi, das ist schon mal falsch. Vitre, das muss ich jetzt, schreibe ich jetzt mal Ukrainisch. Da ist es. Das ist es.
Fremdsein im eigenen Leben. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Natascha Wodin. Feature von Alexa Hennings.
Eigentlich wollte Natascha Wodin eine alte Schallplatte mitbringen in ihre Mecklenburger Ferienwohnung.
Ganz komisch. Die ist einfach weg. Also die habe ich nicht hier, sondern in Berlin. Ich habe meine ganzen Schallplatten durchsucht. Ich habe wirklich die halbe Nacht gesucht, weil ich dann auch wissen wollte, wo ist die? Ist nicht da. Ist nicht da. Irgendwo habe ich sie wahrscheinlich an eine Sonderstelle, weil sie mir so wertvoll ist. Und jetzt finde ich sie nicht mehr.
Eines Tages, Nastja kam schon seit 2 oder 3 Monaten zu mir, legte ich eine alte, vor langer Zeit in Moskau gekaufte Schellackplatte mit ukrainischer Volksmusik auf. Wehmütige, von Kopfstimmen getragene A cappella-Gesänge aus der Herkunftswelt meiner Mutter. Einer Ukraine, der ich auf meinen flüchtigen Arbeitsreisen als Dolmetscherin nie begegnet war. Ich hatte Nastja mit der Musik eine Freude machen wollen, aber stattdessen brach sie, die immer so zurückhaltend und scheinbar unbeschwert gewesen war, in Tränen aus. So begann meine Geschichte mit ihr. Schlagartig erkannte ich in ihren Tränen das Heimweh meiner Mutter wieder. Dieses grenzenlose, unheilbare Gefühl, das das Rätsel meiner Kindheit gewesen war. Das Mysterium meiner Mutter. Die große, dunkle Krankheit, an der sie gelitten hatte, solange ich sie kannte.
Nastjas Tränen heißt das neue Buch von Natascha Wodin. Sie beschreibt darin das Leben ihrer ukrainischen Putzfrau und wie sie durch Nastja wieder in die Geschichte ihrer Mutter geriet, von der sie bis dahin so wenig wusste. Beide Frauen waren Mitte der 90er Jahre nach Berlin gekommen, die Ingenieurin aus Kiew und die Schriftstellerin Natascha Wodin, die gerade den ostdeutschen Dichter Wolfgang Hilbig geheiratet hatte. Dessen Bücher wurden nicht in der DDR verlegt. Seit Mitte der 80er Jahre lebte er im Westen. Natascha Wodin an seiner Seite.
Da war ich gerade umgezogen von der Pfalz nach Berlin. Und sie kam auch gerade aus der Ukraine. Und und da brauchte ich jemand. Wolfgang Hilbig hat ja nun keinen kleinen Finger gerührt. Ich musste alles immer, diese Dinge alle alleine machen. Davon war ich komplett überfordert. Und ich brauchte erstmal jemanden, der mir half, die Wohnung einzurichten, die Kisten auszupacken. Und dann brauchte ich auch eine Putzfrau, weil ich schwere Rückenbeschwerden hatte. Die habe ich auch bis heute. Und dabei hat sie mir geholfen und hat sie ganz toll gemacht. Und ich war ganz glücklich, dass ich sie hatte. Aber erstmal nur als Putzfrau. Ich wollte privat nichts mit einer Ukrainerin zu tun haben, weil ich wusste, da kommt eine Lawine auf mich zu. Wenn ich das Private mal anpickse, da kommt immer eine Lawine. Wenn Menschen aus dem osteuropäischen Raum hier sind, die haben immer schwere Probleme. Also es gibt sicher Ausnahmen, aber die Regel ist so. Deswegen wollte ich irgendwie von ihrer Lebenssituation eigentlich nichts hören. Aber wie Sie gelesen haben, kam es dann ja doch dazu. Und dann war ich drin in der Geschichte.
Natalia Nikolajewna Udovina heißt das Mädchen, das am 8. Dezember 1945 in Fürth geboren wurde. Ihre Mutter ist eine Ukrainerin aus Mariupol, ihr Vater Russe. Beide waren Zwangsarbeiter des Flick-Konzerns in Leipzig.
Die längste Zeit meines Lebens hatte ich gar nicht gewusst, dass ich das Kind von Zwangsarbeitern bin. Niemand hatte es mir gesagt. Nicht meine Eltern, nicht die deutsche Umwelt, in deren Erinnerungskultur das Massenphänomen Zwangsarbeit nicht vorkam. Jahrzehntelang wusste ich nichts von meinem eigenen Leben. Ich hatte keine Ahnung, wer all die Leute waren, mit denen wir in den verschiedenen Nachkriegsghettos zusammenwohnten, wie sie nach Deutschland gekommen waren. All die Rumänen, Tschechen, Polen, Bulgaren, Jugoslawen, Ungarn, Letten, Litauer, Aserbaidschaner und viele andere, die sich trotz babylonischer Sprachverwirrung irgendwie untereinander verständigten. Ich wusste nur, dass ich zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übrig geblieben war.
Am Kriegsende flohen die Eltern von Leipzig vor der Roten Armee in den Westen. Sie wollten der Repatriierung entgehen, der Rückführung in die Sowjetunion. Dort hätten sie Lager erwartet. Zwangsarbeiter galten als Kollaborateure. Im Nachkriegsdeutschland erwartete sie auch ein Lager.
Das Valka-Lager. Wir nennen es Solka-Lager. Das russische Wort für Schutterbladeplatz, Müllhalde. Eine Halde für Menschenmüll. Die Abfälle aus dem Osten. Warum sind sie nach Deutschland gekommen? Die Russen sind daran schuld, sagte man in der Siedlung. Wir also. Warum? Doch, ich hatte eine Ahnung davon. Schimpfwörter. Stalin, Lenin, Kommunisten, Sowjets. Das waren Russen. Und die Russen waren überall in der halben Welt. Deshalb konnte man dort nicht leben. Deshalb waren wir alle hier, in Deutschland. Und nicht da, wo wir eigentlich sein mussten. Es war nichts Gutes, Russin zu sein. Selbst hier nicht, in der Siedlung.
Den Namen Natalia Udovina wird später ein Verlag als zu kompliziert befinden für die deutschen Leserinnen und Leser und gibt seine Autorin, die ihr Erstlingswerk »Die gläserne Stadt« geschrieben hat, den neuen Namen Natascha Vodin. Für sie kein Künstlername. Sie nennt es einen Kunstnamen. Betont Vodin nicht russisch auf dem O, sondern deutsch auf dem I, wie in Berlin. Vodin, Berlin. Schon in ihrem ersten Buch beschreibt Natascha Vodin ihre Kindheit, isoliert vom Leben der Deutschen. Die ersten Jahre hauste die Familie in einer Hütte ohne Wasser auf einem Fabrikgelände. Dann mit Hunderten in einem DP-Lager, einer Barackenansammlung für Displaced Persons in Nürnberg. Später lebten sie im fränkischen Forchheim, in einer abgeschotteten Siedlung für Osteuropäer am Stadtrand, von den Deutschen nur die Häuser genannt.
Ich sehe den Erhängten an einem Baum. Einen Augenblick nur, dann schiebt, zerrt mich jemand weg. Nein, ich fühle keine Erschütterung mehr darüber. Ich kann nichts mehr fühlen bei der Erinnerung an Grausamkeiten, an Schlägereien und Messerstechereien. Schreie, Polizisten, die in die Zimmer hereinbrechen. Ich kann es nicht mehr fühlen und nicht beschreiben. Ich bin ein unerschrockenes, abgehärtetes, an einen brutalen Alltag gewöhntes Kind. Dieser Alltag ist nichts Besonderes, nichts Erschreckendes für mich. Ein anderer ist gar nicht denkbar. Ich bin ein Kind, das an Magersucht leidet, seit es in der deutschen Schule ist. Ein Kind, das fast jeden Tag bricht, in hohen, heißen Schwellen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann kommen Sie aus der DDR, ne? Und ob Sie sich diesen Russenhass im Westen überhaupt vorstellen können, das war... Also die Russen wurden ja mit Schwänzen und Hörnern dargestellt und das waren fein... Es war der Teufel, es war der Teufel. Es war also, und was in der Schule die Lehrer erzählt haben, das war so furchtbar. Und ich saß immer in der letzten Reihe und musste mir das anhören, immer wieder. Die Russen haben die kleinen Kinder mit ihren Stiefeln zertreten. Die Russen haben dem Verlobten unserer Klassenlehrerin die Augen mit glühenden Kohlen ausgebrannt und so weiter und so weiter. Und dann noch die anderen Sachen mit der Kultur und so. Die russischen Weiber tragen keine Unterhosen. Die Russen waschen ihre Kartoffeln in der Kloschüssel und so weiter und so weiter.
Und ich wusste, nach Schulschluss würde wieder die Jagd beginnen. Dann jagten sie mich, die kleinen Rächer des untergegangenen Dritten Reiches, die Kinder der deutschen Kriegerwitwen und Naziväter. Sie jagten sämtliche Russen in meiner Gestalt. Ich war die Verkörperung der Kommunisten und Bolschewiken, der slawischen Untermenschen. Ich war die Verkörperung des Weltfeindes, der sie im Krieg besiegt hatte. Und ich rannte, rannte um mein Leben. Ich wollte nicht sterben wie Jemila.
Es wurde ja auch mal ein Kind in den Fluss gestoßen von den deutschen Kindern. Ein jugoslawisches Kind war das damals, glaube ich. Ist ertrunken. Das hat keiner geahndet. Das war einfach so. Die haben wirklich dieses Kind umgebracht. Ja. Alle waren ja noch vom Krieg geprägt und von Mord und Totschlag. Ich denke, das spielt auch eine Rolle. Also ich habe jetzt neulich in einem Buch von Gisela Elsner, ich habe vor kurzem den Gisela Elsner Preis gekriegt, habe noch mal von Gisela Elsner mal gelesen, die kennen Sie wahrscheinlich nicht. Die kennen wenige, aber sie lebte in Westdeutschland, wurde aber in der DDR verlegt, weil man sie hier nicht verlegte, sie war Kommunistin. Und die beschreibt in einem Buch, wie Kinder Krieg gespielt haben, sehr ernsthaft. Also da gab es einen Hitler und einen Göring und eine Eva Braun und so weiter. Die haben in den Ruinen gespielt, haben sich immer auf die Fliegerangriffe gefreut, weil das dann ihr Kriegsspiel befeuert hat. Und irgendwann fingen die an, jüdische Kinder umzubringen, in echt. Also so war die Atmosphäre hier.
Ich lief und zog eine Wolke von Kriegsgeheul hinter mir her. Aber ich war eine geübte Sprinterin. Nur bis zu den Kiesgruben musste ich kommen, wo die Grenze zwischen der deutschen Welt und der unseren verlief. Hinter den Kiesgruben begann unser Hoheitsgebiet, unsere Terra Incognita, auf die außer der Polizei und dem Briefträger noch nie ein Deutscher seinen Fuß gesetzt hatte. Auch die deutschen Kinder trauten sich nicht dorthin.
Ich konnte mich ganz gut wehren. Also ich bin irgendwie wohl so konditioniert von Anfang an. Meine Schwester gar nicht. Die ist da sehr untergegangen. Ich habe um mich geschlagen wie wahnsinnig. Also das war meine Methode, irgendwie am Leben zu bleiben. Und ich glaube, die haben mir zum Beispiel oft Sand in den Mund geschüttet, haben mir den Mund aufgerissen und haben mir Sand hineingeschüttet. Und wenn ich mich dann nicht rechtzeitig hätte befreien können, dann wäre ich erstickt.
Auch das Zuhause bot dem Kind keinen Schutz. Der Vater war wesentlich älter als seine Frau, die in großbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen war. Er schlug und trank.
Mein Vater war ja bei den Donkosaken, im Kosakenchor. Ich muss immer ein bisschen lachen, weil ich mich so an früher erinnere, so die Leute, die für die Donkosaken geschwärmt haben, das waren eigentlich meistens, die waren im Grunde sehr antirussisch eingestellt, aber dann auf der anderen Seite wieder die russische Seele. Und wenn dann der Kosakenchor sang, dann weinten sie irgendwie und so. Sehr seltsam, ein sehr gespaltenes Bild, wahrscheinlich die bösen und die guten Russen oder irgendwie sowas. Also ja, mein Vater hatte, das so viel weiß ich, aufgrund seines Naturtalents sozusagen, der durfte eine kirchliche Schule besuchen, sonst hätte er wahrscheinlich gar keine besucht, eine kirchliche Schule besuchen und wurde dann ausgebildet als Chorknabe. Und seine Stimme hat uns ja irgendwie nach dem Krieg wirklich gerettet, weil die Amerikaner haben ja meine Eltern nach dem Krieg verhaftet, gleich nach dem Krieg. Offenbar bestand irgendein Verdacht, dass sie mit den Deutschen kollaboriert haben. Und was sich dann aber offenbar nicht bestätigt hat. Und dann haben die Amerikaner meinen Vater als Sänger eingestellt. Er musste dann für die amerikanischen Soldaten mit einem alten russischen Geiger, an den ich mich auch nur so ein bisschen erinnere, der fiedelte dann. Und mein Vater musste russische Lieder dazu singen für die amerikanischen Soldaten. Und dafür bekamen wir dann immer Trockenmilch, Schokolade, Salzbutter, Zigaretten, Weißbrot. Die Deutschen haben alle gehungert und wir kriegten von den Amerikanern, wir bösen Russen, wir kriegten so tolle Sachen. Ja, das, aber es hat uns gerettet, sonst hätten wir gar nichts gehabt.
Der Fluss fließt durch die fremdartigen, wehmütigen russischen Volkslieder, die wir an den Abenden in der Küche gesungen haben. Wenn es eine Erinnerung an Glück gibt, dann ist es die Erinnerung an dieses gemeinsame Singen, in dem sich das Wunder der Einheit zwischen meinen Eltern ereignete, das Wunder meiner Einheit mit ihnen. Und vielleicht nur in diesem Singen war ich nicht allein. In seliger Selbstvergessenheit gab ich mich dem Dreiklang hin, meiner eigenen Stimme zwischen dem dunklen, den Gesang wie mit Glockenschlägen untermalenden Bass meines Vaters, in dem nichts mehr von Drohung und Kälte war, und den hohen, allem Untergang entronnenen Bögen, die meine Mutter, die Stimme eines russischen Bauernmädchens imitierend, über die zweite Stimme, die ich singen durfte, zog.
Зорька золотая светит над рекой, Ивушка родная, сердце успокой. Ивушка зеленая, над рекой склоненная, ты скажи, скажи не тая, где любовь моя?
Зорька золотая.
Dort über dem Flüsschen goldenes Abendrot. Liebes Trauerweidchen, stille meine Not. Grünes Trauerweidchen, stumm geneigt zum Fluss. Fort ist er für immer, den ich lieben muss.
Können Sie das auch noch singen?
Nein, ich habe keine Stimme mehr. Wirklich nicht. Ich habe früher gut gesungen, ja. Meine Stimme ist verratzt. Kann nicht mehr singen. Das hört sich an wie ein verrosteter Wasserhahn.
Fast jeden Tag spricht sie von ihrem Vater, der so früh gestorben sei, von ihrem Bruder, den sie so geliebt habe, und vor allem von ihrer Mutter, von der sie nicht wisse, ob sie noch lebt. Und dabei weint sie. Immer weint sie. Und ich verstehe nicht, welcher Verlust einen so andauernden, bodenlosen Schmerz bereiten kann. Das Einzige, was sie für kurze Zeit aus ihrer Schwermut herausreißt, ist das Singen. Das Singen ist unser Gegenzauber, der vorübergehend die Gespenster vertreibt.
Meine Mutter hat wahrscheinlich in meinem Vater einen Menschen erblickt, der sie retten könnte, weil er wusste, sich durchzuschlagen. Er war so ein ganz Wiefertyp. Und meine Mutter konnte gar nichts. Ihre Mutter, die Italienerin, die hat immer noch geglaubt, dass die Zahnzeit zurückkommt. Und meine Mutter brachte ihre beiden Töchter Tänze bei, höfische Tänze, wie man einen Tisch deckt und all solche Sachen. Aber ein Besen hat da nie einer in der Hand gehabt. Also meine Mutter konnte gar nichts. Sie wusste auch überhaupt nicht, wie man sich durchschlagen konnte. Und vielleicht wäre sie ohne meinen Vater umgekommen. Sie war ja ganz allein. Alle waren weg, als der Krieg ausbrach. Und sie hat auch dann nie mehr jemanden von ihrer Familie wiedergesehen, nachdem sie nach Deutschland verschleppt worden war. Ich nehme an, dass die beiden gesungen haben und dass das vielleicht ihre Brücke war. Aber durchs Leben konnte sie das natürlich nicht tragen.
Augen, in denen ein Entsetzen steht. Ein Entsetzen von weit her, weit über mich hinaus, bodenlos. Das Entsetzen, das sie meint, wenn sie sagt, wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe. Immer wieder der Kehrer in meiner Kindheit. Wenn du gesehen hättest, was ich gesehen habe.
Musik vermag sehr viel. Das ist etwas, was ja mehr als Lesen, finde ich, mehr als Malerei oder eine andere Kunst, geht ja direkt in einen hinein, die Musik. Ne? So ganz, braucht man gar keinen Kopf dazu, das geht direkt in einen hinein. Und Ja, ich bin auch durch Musik immer sofort, da kann sonst was sein. Die Musik ist immer das Wichtigere oder das Stärkere. Und die Leute, die uns auch in diesen Häusern gehasst haben, uns Steine durchs Fenster geworfen haben, wir waren die einzigen Russen und die anderen waren Osteuropäer. Und die Osteuropäer haben ja die Russen nicht geliebt. Und so waren wir nicht nur bei den Deutschen unbeliebt, wir waren auch in den Häusern unbeliebt. Aber wenn wir gesungen haben, haben sie sich vor unserem Fenster versammelt und haben da gestanden und zugehört und auch geklatscht. Ja, aber für mich war das vor allem ein Erlebnis mit meinen Eltern, dass sie waren auf einmal, die waren ja immer feindselig miteinander. Kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich jemals eine zärtliche Geste zwischen meinen Eltern gesehen habe. So etwas gab es nicht, jedenfalls nicht vor den Augen der Kinder. Und da waren sie dann aber auf einmal wieder irgendwie ein Liebespaar. Meine Eltern und wir Kinder waren irgendwie auch geliebt in diesem Gesang. Wir leisteten unseren Beitrag und gehörten zu dieser Einheit, die wir dann bildeten.
Und meine Mama sitzt in dem blauen Volantkleid, die Schultern nackt, noch immer am Küchentisch und hat den grünen Likör nicht ausgetrunken, während der Vater Ordnung macht. Die Mutter schweigt, das Kind schweigt und spielt auf der neuen Melodika und der Vater fährt wieder fort. Das Kind bleibt mit der Mutter allein und hält nachts den Strick fest, den es an der Hand der Mutter befestigt hat, schreit, dass es Tote aufweckt, wenn die Mutter am helllichten Tag einfach umfällt in der Küche und sich nicht mehr rührt, wirft mit Schuhen, zwickt und sticht die Mutter mit Nadeln, bis eine Wimper zuckt.
Dieses Heimwehlied meiner Mutter, es weht der Wind über der Ukraine, Pavi Vitrenai v Krainu, das war wahrscheinlich mein Lieblingslied, ja. So ein ukrainisches Heimwehlied von jemandem, der weit weg ist von der Ukraine und sich an die Ukraine erinnert. Soll ich suchen?
Gerne.
Das dauert jetzt ein kleines bisschen länger, weil ich es erst auf Ukrainisch schreiben muss. Hat er wieder das Internet abgestellt, kommt aber gleich wieder. Ich habe hier schon x Veranstaltungen gehabt, wissen Sie, mit auf dem Bildschirm und mit Zoom und so. Weiß nicht, was er jetzt auf einmal hat. Also die ganzen Veranstaltungen, die ich jetzt so seit Corona mache, sind für mich nicht mehr erfreulich. Entweder, das waren aber gar nicht mehr viele, die Leute sitzen da in der Maske ganz ausgedünnt, jeder zweite oder jeder dritte Stuhl besetzt, alle mit einer Maske. Es kommt überhaupt irgendwie keine Verbindung zustande zum Publikum, die sonst bei mir immer sehr gut war.
31. August 2021. Internetaufzeichnung der Buchpremiere Nastjas Tränen im Literaturhaus Berlin. Man sieht, wie Natascha Wodin an einem Tisch Platz nimmt, 3 Meter daneben der Schriftsteller Daniel Kapitelmann, der sie befragt.
So weit weg von meiner Moderator habe ich noch nie gesessen.
Ja, so ist es leider.
Ach so, wir müssen ja.
Sie, genau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Literaturhaus Berlin. Ich bin Jannika Gelinek und in den Zeiten des reinen Digitalprogramms haben meine Kollegin Sonja Longulius und ich es uns angewöhnt, nur minutenkurze Einleitungen zu machen, damit das Publikum vor den Bildschirmen nicht verschreckt wird. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie alle Ihre Maske aufbehalten und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank.
Natascha Wodin liest 1 Stunde lang im Literaturhaus. Szenen aus dem Leben ihrer ukrainischen Putzfrau Nastja.
Sie wanderte durch Berlin, wie durch verschiedene Länder, denen nur gemeinsam war, dass sie ihre Sprache nicht beherrschte. Überall die lateinische Schrift, die sie mittlerweile zwar schon fast flüssig lesen konnte, aber selten verstand sie, was sie las. Sie führte das beschämende Leben einer Analphabetin. Die deutsche Sprache blieb ihr auf eine hartnäckige, unerbittliche Weise fremd, als wehrte sie sich dagegen, von ihr in den Mund genommen zu werden, als wäre sie, Nastja, dafür nicht gut genug. Und zugleich war es, als würde sie einen Verrat begehen, wenn sie das Deutsche in sich einließe, Verrat an der Welt, aus der sie kam und die, so armselig und desolat sie auch sein mochte, für immer die ihre bleiben würde.
An ihrem Schreibtisch in Zarentin wartet Natascha Vodin noch immer auf eine Verbindung zum Internet. Sie will noch ein russisches Lied suchen, das die Familie gemeinsam sang.
Und diese Lesungen über Zoom, also die sind für mich auch immer so öde, so dröge. Ich sitze dann hier so und sehe niemanden und ich sehe dann nur den Moderator oder die Moderatorin und das ist alles irgendwie sehr unterkühlt dann so und verfremdet. Also ich weiß, hallo, jetzt ist er da. Jetzt.
Als Natascha Vodin 11 Jahre alt war, nahm sich ihre Mutter das Leben. Sie war in die Regnitz gegangen, den kleinen Fluss nahe der Flüchtlingssiedlung. Den Mantel, ordentlich gefaltet, hatte sie ans Ufer gelegt.
Und jemand findet den Mantel und den Eierkorb am Fluss. Das Kind findet auf dem Boden im Zimmer Fetzen des Porträtfotos, das an der Wand gehangen hat. Die Mutter, 20 Jahre, Pädagogikstudentin in Kiew. Jetzt ist es 16 Jahre später. Und das Kind steht vor der Scheibe im Leichenhaus und schaut auf die Mutter. Weiße Kerzen brennen wie Wächter. Die Mutter hat einen blauen Fleck an der Schläfe. Es gibt Äste im Wasser, denkt das Kind. Und dass die Mutter nicht schwimmen konnte. Und ob man so lange ins Wasser hineingeht, bis man nicht mehr stehen kann. Oder sich gleich fallen lässt und gleitet dahin mit fliehendem Haar. Kein Kreuz sieht das Kind zwischen den Händen der Mutter. Selbstmördern gibt man kein Kreuz in die Hände. Und die Kirche bestattet sie nicht. Aber die Mutter lächelt ein bisschen. Ist so froh, denkt das Kind und lächelt auch.
Nun musste das Kind die Schwester versorgen und den Haushalt, die Attacken der deutschen Kinder und des gewalttätigen Vaters überstehen.
Samstagnachmittag, Eier austragen. Die deutschen Frauen, an denen wir uns ein Beispiel nehmen sollen, bei denen man vom Boden essen kann, das sind sie. Sie schauen mich an, von oben bis unten, weil sie nicht wissen, dass mein Vater im Radio singt und nur wissen, dass ich aus der Siedlung bin. Und sind die Eier auch wirklich frisch? Und wieder so klein heute? Und sogar teurer als im Konsum? Vor Scham versinken, weil die Eier aus der Siedlung so teuer sind. Und sich gar nichts denken können über die deutschen Frauen, wer sie sind und was sie machen. Man hört nur Ding-Dong und sieht den Teppich im Flur. Und dass es hier anders riecht und dass ihnen die Eier zu teuer sind und dass ihre Kinder Ruski schreien und dass sie eben die richtigen Menschen sind und wir die falschen, ein Leben lang. Kein Leben lang. Es wird der Tag kommen und der Doktor würde aufschreiben, ein aus der Gemeinschaft ausgeschlossenes Ausländerkind gewesen.
Die Russen waren an allem schuld, natürlich. Sie waren daran schuld, dass das Dritte Reich beendet war. Daran waren sie schuld, in Anführungszeichen. Und das konnten die Deutschen im Westen nicht verzeihen. Bei ihnen hat ja eine Entnazifizierung stattgefunden. Im Westen war ja davon erstmal gar nichts. Da waren ja, das wissen Sie ja alles, da waren ja alle wieder in ihren alten Ämtern und die ganze Atmosphäre, vermute ich, war noch genauso wie im Dritten Reich. Also die Leute sind ja nicht über Nacht andere geworden. Die haben noch genauso gedacht und genauso gehandelt. Ja. Haben Sie ja alles gelesen. Ich war ja auch ausgegrenzt. Und das wäre wunderbar gewesen, wenn man mir gesagt hätte, komm zu uns. Ich wäre selig gewesen.
Seit ich denken konnte, hatte ich gewartet auf etwas, das der Beginn des Lebens sein musste. Der Beginn meiner selbst. Das Warten war zu meiner Identität geworden. und der Gedanke an Flucht. Es war ein ständiges Fernweh, an dem ich litt. Ähnlich dem Heimweh meiner Mutter, mit der mich das Leiden an unserem gemeinsamen Ort verband. Und die ständige, qualvolle Sehnsucht nach der Ferne, die für mich freilich nicht die Ukraine meiner Mutter war, sondern immer nur jenes geheimen, mich aussondernden Deutschland direkt vor unserer Tür, hinter den unsichtbaren Mauern und Zäunen, hinter denen wir lebten.
Wir waren keine Menschen. Ich sage ja, man hat uns mit Hörnern und Schwänzen dargestellt. Also auf jeden Fall, wenn ich ein Mensch war, dann war ich ein falscher Mensch. Und ja, und Deutsch werden, das war schon für mich irgendwie überhaupt erst geboren werden, ja, eigentlich. Ich war ja auch immer außerhalb. Mein Leben war eigentlich nicht zugelassen, das hat immer gestört. Und ja, ich habe wirklich geglaubt, erst wenn ich Deutsche bin, dann bin ich ein Mensch. Was auch, glaube ich, ich habe mir das so nicht gedacht, aber was ich glaube, damals als Kind oder als Jugendliche, dass ich dann auch Rechte habe, zum Beispiel. Also die hatte ich ja überhaupt, also theoretisch schon, aber in der Praxis hatte ich überhaupt keine Rechte.
Russensau, mit weißer Kreide an die Schultafel gemalt. Oder schon lange vorher. Vielleicht schon irgendwann auf der noch in Trümmern liegenden Straße, auf der ich an der Hand meiner sprachlosen Mutter in Flüchtlingslumpen gegangen war. Vielleicht war dieses Wort, als es noch meine Mutter gemeint hatte, schon irgendwo in mir haften geblieben. Es war ein Bestandteil der Luft und hatte mich schon lange vor meiner Erinnerung gemeint, mitgemeint mit meiner Mutter, als ich noch ein Körper mit ihr war, mit der jungen ukrainischen Zwangsarbeiterin. Erkennbar an der Nummer, die die Zwangsarbeiter an ihrer Kleidung tragen mussten, ähnlich einem Judenstern. Obschon sie immerhin leben und Granaten drehen durften. Granaten für den Krieg gegen ihr eigenes Volk. Und wenn der deutschen Bevölkerung das Sprechen mit den Todfeinden aus dem Osten unter Androhung der Todesstrafe verboten war, so betraf das gewisse Wörter wohl kaum, die ihnen auf der Straße nachgeschleudert werden durften.
Die Sprache der Kindheit ist Fränkisch. In Franken rollt man das R, wie es auch im Russischen gerollt wird.
Sie werden ja lachen. Als Kind, ich konnte ja gar kein Hochdeutsch, ich konnte ja nur Fränkisch. Ja, ich bin mit Fränkisch, ich hörte ja nichts anderes. Ich konnte Russisch und Fränkisch. Ich krieche ein wenig Düden.
Okay.
Haben Sie es verstanden?
Ich krieche ein wenig, ich bekomme ein wenig.
Atüden.
Atüden.
Eine Tüte.
Ach, eine Tüte, okay.
Nee, davon kann ich, das kann ich heute gar nicht mehr hören. Nee? Nein, nein. Ich war jetzt gerade in Franken, in Nürnberg, also nein. Nee, das ist irgendwie, da bin ich irgendwie noch konditioniert. Wenn ich diese Laute höre, dann dreht sich mir gleich irgendwie sofort wieder so ein, kommt so ein Angstgefühl im Magen. Da klumpt sich mir der Magen zusammen. Ja, bis heute. Dabei weiß ich, also die wollen mir ja gar nichts Schlechtes. Die haben mir jetzt einen Preis gegeben und haben mich geehrt und was weiß ich. Und die Nerven sind irgendwie, die Nerven reagieren wohl irgendwie drauf, ja. Und da hat man keinen Einfluss drauf.
Wie schnell sie vergessen hatten. Nicht nur die eigenen Toten, den eigenen Hunger, die eigenen Ruinen, die eigene Angst, die eigene Haut, die gerade erst dem Tod entronnen war. Es war, als hätten sie diese Haut durch Nahltest und Trevira ersetzt. Und ich wollte nichts mehr auf der Welt, als so sein wie sie. Ich wollte nichts mehr als diese Nahltest- und Trevira-Haut, für die sie mich geliebt hätten und die ich mir nicht kaufen konnte. Ich wollte so sein wie sie. In meiner Deutschwerdung sah ich meine Menschwerdung. Und es ist im Grunde die Geschichte dieser Verwechslung, die ich hier erzähle.
Das ging bei mir ja auch durch die Jugend, diese Ablehnung. Ich wusste gar nicht, dass es was anderes gibt. Also das fällt mir auch bis, obwohl ich wieder besseres Wissen, ich habe sehr viel anderes erfahren seitdem. Aber im Gefühl steckt, also man ist sehr geprägt, also ich jedenfalls, dass es mir sehr schwer fällt, daran zu glauben, dass jemand mich nicht ablehnt. Das ist bis heute so. Ich weiß zwar, dass sie mich nicht ablehnen, aber das sagt mir mein Kopf, aber das sagt mir nicht mein Bauch. Das war mein Grundgefühl. Und ist natürlich, hat viele Wandlungen durchlaufen, aber es ist nicht weg. Ja, es ist irgendwie, sowas kann, glaube ich, nicht weg sein. Das, also so eine tiefe Erfahrung, das kann nicht weg sein. Das kann sich verwandeln, aber ich glaube, wegmachen kann man das nicht.
Wenn ich heute durch mein deutsches Treppenhaus gehe, denke ich manchmal, Rumpelstilzchen. Gehe unter meiner deutschen Glasur, imprägniert, spreche ein selbstverständliches Deutsch und merke es selbst nicht mehr. Nur die Angst war da. Die Angst, die mir die Kehle zugeschnürt hat. Und ich wusste nicht, wovor.
5 Jahre lang lebte Natascha Vodin in einem katholischen Internat. Sie war das einzige russische Mädchen. Ihre Konfession musste sie wechseln. Als 16-Jährige brach sie die Schule ab und war obdachlos.
Naja, und dann habe ich einen Nazi kennengelernt und der wollte mich heiraten. Und ich wollte nur weg. Ich wollte einen Deutschen heiraten und weg. Und schließlich habe ich mich nach 8 Jahren auch aus dieser Ehe mit dem Nazi befreit. Da habe ich dann schon einiges verstanden zu der Zeit. Wer hat mich aufgeklärt? Die 68er. Ohne die 68er, da hätte es irgendwie mau ausgesehen bei mir. Von denen habe ich zum ersten Mal gehört, was wirklich passiert ist. Ich konnte es lange Zeit überhaupt nicht glauben. Ich wusste ja gar nichts. Ich war ja unaufgeklärt. Man hat mir ja gesagt, in der Schule beigebracht. Die Russen haben die Deutschen überfallen. Davon war ich überzeugt. Und was wirklich passiert ist und was der Nationalsozialismus war und so weiter, davon hatte ich keine Ahnung. Ich wusste gar nichts. Hat mir nie einer erzählt.
Damals wusste ich nicht, auf welchem Boden ich ging. Ich hatte mit 16 Jahren sehr viel von Stalin gehört, von allen denkbaren Gräueltaten und Barbareien, die in Russland geschahen. Umgekehrt hatte ich es noch nie gehört. Ich hatte noch nie von Konzentrationslagern gehört. Ich hatte noch nie von den 20 Millionen gehört, die die Deutschen in der Sowjetunion umgebracht hatten. Für mich war in der deutschen Provinz der 50er und 60er Jahre von alledem nur das Wort Lusch übrig geblieben. Lusch und Russin, das war für die, die mich so nannten, ein und dasselbe Wort. Das Wort für die Kombination des Russischen und Weiblichen in mir. Von einem bestimmten Alter an richtete sich die Verachtung meiner Herkunft gegenüber fast nur noch gegen mein Geschlecht. So wie die Verachtung einer Rasse, einer Nation gegenüber immer in der Verachtung des weiblichen Körpers dieser Rasse oder Nation kulminiert.
Die 68er waren auch die ersten Deutschen, naja, wie soll ich sagen, ganz banal, die mich mochten und die mich aufnahmen in ihre Gemeinschaft. Und ich wusste gar nicht so recht, wie mir geschah. Plötzlich waren aber auch die Regeln alle ganz andere. Also man durfte kein BH tragen. Das musste ich auch alles erst lernen, ja. Also ich musste mich dann, nachdem ich endlich gelernt habe, sozusagen die Kartoffeln nicht in der Kloschüssel zu waschen. Das sage ich aber jetzt nur als Metapher. Das haben wir nie gemacht. Wir hatten ja eine Wasserleitung. Musste ich jetzt wieder lernen, doch die Kartoffeln in der Kloschüssel zu waschen, sozusagen. Also man musste Scheiße sagen und Und wenn da ein Mann gekommen wäre, der eine Krawatte getragen hätte, den hätte man gar nicht reingelassen in die Wohnung. Das musste ich dann alles neu lernen. Das war mein eigentliches Unglück, Sie werden lachen. Das habe ich nicht überlebt. Zu begreifen, dass alles falsch war. Dass ich etwa 25 Jahre oder länger meines Lebens in der Blindheit gelebt habe. Das war ganz schrecklich. Und vor allen Dingen hatte ich keine Möglichkeit mehr zu kämpfen und mich zu verteidigen. Ich wollte mich immer zu verteidigen, aber das lief immer ins Leere. Es gab keinen Feind mehr. Der Feind war weg und ich brauchte aber einen Feind. Ich wusste nicht, wie man ohne Feind lebt. Ich habe das nicht gelernt. Und dann habe ich mir einen inneren Feind zugelegt. Und der war sehr viel gefährlicher als der äußere Feind. Und mit dem habe ich fast mein ganzes Leben gelebt, mit dem inneren Feind.
Können Sie den beschreiben, den inneren Feind?
Ja, Angst. ohne jeden Grund, einfach nur Angst. Also ich hatte das Gefühl, dass die Kampfenergie, weil die keinen Weg mehr hatte, sich gegen mich richtete und zu Angst wurde.
Noch immer fühle ich das Ungeborene in mir, wie das Ungeborene immer in allem ist. Aber in mir ist es eine Geschwulst, die niemals aufgebrochen ist und deren Inhalt ich nicht kenne. Er könnte tödlich sein und ich fürchte mich vor dem Tod. Ich fürchte mich so sehr davor, dass ich zahllose Tode sterbe. All die Tode, die jeder Augenblick eines Tages bereithält. Sterben, um geboren zu werden? Wo ist die Hebamme, die mir dabei hilft? Da die Psychologie sich längst verbraucht hat in den Mustern dieser sich selbst zerstörenden Zivilisation. Warum tut Gott seine Hebammendienste nicht mehr an uns? Ich weiß nicht. Ich schreibe, weil es dunkel ist.
Ich habe dann sehr viel gemacht, Psychotherapien und gelesen. Und das hat aber alles nicht viel genutzt. Erst in den letzten Jahren irgendwie. Das kann ich auch nicht sagen, warum und wieso. Das hat einfach immer mehr nachgelassen. Und da habe ich wirklich Schweineglück. Denn wenn man, also was weiß ich, 50 oder gar 60 Jahre mit so einer Störung lebt, die dann nochmal loszuwerden, das ist schwer. Aber ich habe das geschafft. Es arbeitet immer im Kopf und ich frage mich, soll ich dieses Fass nochmal aufmachen? Ich bin ja jetzt manuskriptlos im Moment. Ich habe jetzt noch nichts Neues angefangen nach Nastja. Also das entscheidet sich gerade.
Natascha Wodin hat in ihrem Leben einige Literaturpreise und Stipendien erhalten. Die Auflagen ihrer Bücher waren nie hoch. Erst mit 72 Jahren kam der Ruhm. Sie erhielt den Leipziger Buchpreis für »Sie kam aus Mariupol«, die Lebensgeschichte ihrer Mutter. Millionenauflage, Presse, 2 Jahre lang Lesereisen.
Ich habe mich gewundert, wie viel Sympathie und Zustimmung mir entgegenkam. Auch sehr viel Unwissen. Von der Zwangsarbeit wissen die meisten Leute nichts. Vielleicht spielte auch die Figur meiner Mutter eine Rolle, denke ich manchmal, weil sie ja eine schöne Adlige, die dann in die Mühlen von Stalin und Hitler gerät und so und alles verliert und sich dann das Leben nennt. Das ist natürlich eine sehr tragische Figur. Ich bin sehr froh darüber, warum auch immer, dass eben das wirklich viele Menschen gelesen haben und jetzt wenigstens ein bisschen davon bekannt geworden ist, dass es die Zwangsarbeit gegeben hat.
Natascha Wodins Bestseller wurde in 11 Sprachen übersetzt.
Auf Ukrainisch, aber nicht auf Russisch. Nein, das mit dem Stalinismus und so weiter, das haben die doch bis heute nicht bearbeitet. Das hat es irgendwie nicht gegeben. Da kommt ja viel aus dem Stalinismus und die Hungersnöte und was da alles war. Und diese zahllosen Erschießungen und Gulag und so weiter. Die wollen nichts mehr davon wissen. Das hat es nicht gegeben. Wird irgendwie fast in der ganzen Welt übersetzt. Sogar in China ist es übersetzt worden, was für mich irgendwie hocherstaunlich war. Und dann auch die Reaktion der Chinesen. Ich habe immer gedacht, die sind so mit ihren Gefühlen so wahnsinnig sparsam und zurückhaltend. Und dann schrieben die mir, wir alle im Verlag weinen, wenn wir ihr Manuskript lesen. Die Chinesen, ich konnte es kaum glauben. Das ist schon da jetzt, das Buch. Und ja, das ist irre. Und auf Vietnamesisch ist es schon da. Aber die Russen, also dass die jetzt ein Buch übersetzen, in dem so viel Vergangenes und sehr schmerzhaft Vergangenes wieder auftaucht, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die das nicht wissen wollen.
Mir war ein seltsames Wunder geschehen. Die Blackbox meines Lebens hatte sich in der Neige meiner Jahre geöffnet. Und wenn ich darin bis jetzt auch nichts anderes als eine neue Blackbox sah, in der vielleicht eine weitere und noch eine weitere versteckt war, wie bei den Matrioschkas, den russischen Puppen in der Puppe.
Schon in den 80er Jahren hatte Natascha Vodin vergebens versucht, über das Internationale Rote Kreuz Informationen zu ihrer Familie zu bekommen. Erst im Jahr 2015 erfährt sie über das Internet von den einst berühmten Künstlern und Wissenschaftlern in ihrer Familie, von ihrer italienischen Großmutter, der adligen Abstammung ihrer Mutter, dem Leiden der Familie durch die russische Revolution und den Gulag, das sowjetische Lagersystem.
Es war für mich vollkommen unfassbar. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, wer meine Mutter war. Ich habe sie für etwas völlig anderes gehalten. Und ich habe dann erst verstanden, was für eine schreckliche Fallhöhe sie hatte. Und habe überhaupt nie irgendwelche Verwandten gehabt, nur meine Eltern und meine Schwester. Und jetzt hängt über meinem Schreibtisch in Berlin so ein riesiger Stammbaum, der ist so groß wie ein Dschungel, in dem ich immer spazieren gehe, sind aber leider fast alle tot.
Aus dem Nachlass eines Cousins in Sibirien erreichten Natascha Vodin zwei handgeschriebene Hefte. Die Memoiren ihrer Tante Lydia, der Schwester ihrer Mutter. Sie hatte den Gulag überlebt. So erfährt Natascha Vodin die frühere Familiengeschichte. Ihren Aufzeichnungen hatte die 80-jährige Tante ein Gedicht des russischen Exilschriftstellers Georgi Iwanow vorangestellt.
Es kann sein, dass ich mich verlese, denn ich lese ja auch nicht jeden Tag Russisch. Россия счастье, Россия свет, а может быть, России вовсе нет.
Russland ist Glück, Russland ist Licht. Vielleicht aber gibt es Russland nicht.
И над него и закат не догорал, и Пушкин на снегу не умирал.
Die Sonne hat nie die Neva gerötet. Пушкин lag nie im Schnee getötet.
И нет ни Петербурга, ни Кремля. Одни снега, снега, поля, поля.
Kein Petersburg existierte je, nur Felder, Felder bedeckt von Schnee.
Снега, 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 а ночь темна, и никогда не кончится она.
Nur Schnee und die lange Nacht hat immer nur neue Fröste gebracht.
Россия, тишина, Россия, прах. А может быть, Россия только страх.
Russland ist Schweigen, der Aschespur. Vielleicht besteht es aus Zittern nur.
Веревка, пуля, ледяная тьма и музыка, сводящая с ума.
Eisiges Dunkel, Kugel, Strick und immer noch die verrückte Musik.
Веревка, пуля, каторжный рассвет, над днем, чему названия в мире нет.
Ein Lagermorgen bescheint das Land, für das die Welt keinen Namen fand. Wenn ich auch nicht am Ende meiner Fragen angelangt war, so hielt ich es jetzt zum ersten Mal in meinem Leben für möglich, dass ich nicht außerhalb der Menschheitsgeschichte stand, sondern zu ihr gehörte, wie jeder andere auch.
Ich habe ein gutes Leben, besonders seit ich das Buch über meine Mutter veröffentlicht habe. Meine Mutter hat da ein bisschen mit ihrem Zauberstab gewirkt, glaube ich. Also da ist mir sehr viel Gutes zugeflossen. Unter anderem auch banal, aber auch lebenswichtig. Also ich habe jetzt sozusagen mir eine Rente erarbeitet. Ich hätte sonst von Sozialhilfe leben müssen, ja. Also das Armutsgespenst stand immer so in der Ecke bei mir, das ist weg. Und das ist sehr viel auch, ne? Davor, ja, die Situation war die, dass ich aus Angst, weil ich wusste, also die Geschichte mit Wolfgang geht auseinander, mit Wolfgang Hilbig. Er hat damals ja sehr gut verdient, er war schon sehr bekannt geworden. Ich hatte nur so mein eigenes kleines Geld, aber dann habe ich irgendwie, als wir auseinandergingen, Angst gekriegt, dass ich mich nicht mehr ernähren kann und habe 7 Krimi-Übersetzungen angenommen. Und das war so furchtbar. Jeden Morgen, wenn ich aufgewacht bin, habe ich gedacht, jetzt muss ich wieder in diese Jauche steigen. Also das war wirklich eine schwere Zeit.
In dieser Zeit, lange vor dem Mariupol-Buch, zog die Schriftstellerin mit Nastja, ihrer ukrainischen Putzfrau, zusammen in eine Wohnung.
Als sie vor mir stand, glaube ich, das erste Mal und sagte, ich bin Nastja aus Kiew, da ist mir dann irgendwie ganz langsam so zu Bewusstsein gekommen, Mensch, das ist ja die erste Ukrainerin, die ich nach meiner Mutter in Deutschland sehe. Und sie war auch so eine schöne Gestalt irgendwie, die Nastja. Und ich habe sie gern gesehen. Und naja, das hat sich dann sehr schnell mit meiner Mutter verbunden, dass das dann so symbiotisch war, meine Mutter und Nastja. Und ich glaube, ich wollte in Nastja dann meine Mutter retten sozusagen, die ich nicht hatte retten können als Kind, weil als Kind kann man das nicht. Und bei Nastja hatte ich viele Möglichkeiten.
Den letzten Lohn überreichte man ihr, der leitenden Tiefbauingenieurin, nach über 25 Jahren Dienstzeit im größten Baukombinat der Ukraine in Form eines kleinen Sackes Reis. Zu dieser Zeit hatte Nastja alles verloren. Sie war allein geblieben mit einem hungrigen Kind, Slava, der 6-jährige Enkel, den ihre Tochter bei ihr zurückgelassen hatte. Aber wie sollte sie den ernähren, da sie keine Arbeit mehr hatte und selbst hungerte? Sie lief durch die Stadt und bot ihre Dienste an. Aber niemand brauchte sie.
Meine Mutter war gebrochen, aber Nastja, nein, Nastja war nicht gebrochen. Nastja war einfach, sie ist ja nach Deutschland gekommen, also dazu gehörte ja viel Kraft, um Geld zu verdienen. Sie wusste, dass sie hier unerwünscht ist. Sie wusste, dass sie hier nicht sein darf. Sie hat dann illegal hier gelebt. Also das war aber bei ihr alles nicht Gebrochenheit, sondern Kampf für ihre Menschen in der Ukraine. Die hat ja das ganze Geld immer in die Ukraine geschickt.
War sie, Nastja, jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben frei? Bestand Freiheit, die sie so ersehnt hatte, etwa darin, dass man keinen Schutz mehr besaß, dass man niemanden mehr etwas anging, dass es für niemanden mehr eine Rolle spielte, ob man am Leben blieb oder starb?
Also ich muss sehen, wie jetzt die Reaktionen auf dieses Buch werden. Ich bin mir da auch unsicher bis jetzt. Manchmal denke ich, naja, das ist jetzt eigentlich nicht interessant genug vielleicht für die Leute. Vielleicht mag das gar keiner lesen. Ich glaube, es gibt ja Tausende und Abertausende Putzfrauen aus Osteuropa und Asien und so weiter, die so in der Dunkelziffer sind, ne? Aber dass sich für die wirklich jemand, das ist auch wiederum nicht dramatisch genug, ja. Das hat ja nicht diese Brisanz wie die Zwangsarbeiter und sowas. Oder eben wie die Flüchtlinge, die im Mittelmeer ertrinken. Nastja ist ein Wirtschaftsflüchtling. Und über die Wirtschaftsflüchtlinge wird immer so geredet, da hätten sie kein Recht, hier zu sein. Was heißt denn Wirtschaftsflüchtling? Das sind arme Menschen. Die kommen in ein reiches Land und wollen was verdienen. Also das würden wir doch genauso machen, wenn wir irgendwo leben würden, wo wir kein Auskommen hätten. Dann würden wir auch versuchen, irgendwo hinzukommen, wo man normal leben kann. Ja.
Nastja lebt längst wieder in Kiew.
Der zeigt es auch hier nicht an, der müsste es hier anzeigen.
Die Schallplatte mit ihrer Lieblingsmusik bleibt verschollen.
Ich war am Ende meiner Geschichte mit Nastja angekommen. Eine Geschichte, in der meine Mutter Regie geführt hatte. Ich hatte meine Aufgabe erfüllt. Ich hatte ihr in Nastjas Gestalt einen Platz in Deutschland erkämpft. Einen Platz, den sie nie gehabt hatte und von dem aus sie nun in die Ukraine zurückkehren konnte, damit ihr Heimweh endlich geheilt werden konnte. Wie sie, so war auch Nastja ein halbes Jahrhundert später eine Fremde in Deutschland geblieben. Eine der neuen Displaced Persons, die heute wieder zu Millionen über den Erdball irren.
Fremdsein im eigenen Leben. Die Schriftstellerin und Übersetzerin Natascha Wodin. Feature von Alexa Hennings. Zitate aus »Sie kam aus Mariupol«, »Nastjas Tränen«, »Einmal lebt ich« und »Die gläserne Stadt« von Natascha Wodin. Es sprachen Judith Jakob und Justine Hauer. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Christoph Schumacher. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Tina Klopp. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2021.